Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Das Skispringen-Wochenende in Gedichtform. Vor uns steht ein Riese, hinter uns liegt ein Zwerg. So ist das halt mit Engelberg. Kurz durchatmen, dann kommt die Tournee ganz schnell. Kobayashi gegen Geiger, wird das Duell. Die Althaus ist stabil, ich sage wow. Schon wieder ein Stockerl und das in der Ramsau. Wer gewonnen hat, muss man nicht mehr fragen. Diese Kramer ist einfach nicht zu schlagen. Damit hallo und herzlich willkommen zur Flugshow. Ja, in dieser doch speziellen Ausgabe, denn ich habe es in meinem Gedicht erwähnt, die Vier-Schanzentournee. Wir hören sie trapsen, sie steht vor der Tür und deswegen wollen wir heute mit einem ganz, ganz kleinen Blick schon nach vorne schauen, aber wir sind dafür da, um zurückzublicken auf das Wochenende. Und da haben wir nicht nur die Herren im zwergigen Engelberg, was ich damit meine, was wir damit meinen, werden wir euch gleich erzählen, sprechen, sondern natürlich auch über die Damen, die in der Ramsau zu Gast waren. Und Ladies first, damit fangen wir an. Aber ich rede natürlich nicht alleine, sondern von skispringen.com, wie immer an meiner Seite, Louis Holuch, frisch, gestärkt, munter, gut aussehend aus dem Skiurlaub zurück. Louis, ich grüße dich. Hi.
Hi Tobi, schön, dass du wieder da bist. Freue mich.
Schön, dass du gut und gesund zurückgekommen bist. Du warst am Kronplatz. Wie war's denn? Richtig schönes Winterfeeling hast du ja auch über Social Media transportiert.
Ja, ich konnte ja gar nicht anders. Also wenn mir das Wetter diese Zitrone von den Sonnenstrahlen und den Schneebedingungen hinlegt, dann macht man da Limonade draus. Ja, also von daher, die Woche hätte nicht schöner sein können, vor allem dafür, dass es so unerwartet war. Und ja, jetzt gehe ich gestärkt und voll motiviert erstmal im Rückblick jetzt hier auf das vergangene Wochenende, dann kurz Weihnachten und dann das erste richtige Saisonhighlight mit der Tournee und natürlich auch dem Silvester-Tournament bei den Ladies.
Absolut. Und wer Louis Holuch kennt, der weiß, selbst im Urlaub Skispringen kommt da nicht zu kurz. Louis, dann lass uns über das sprechen, was wir bei den Damen gesehen haben. Es war das große Nordic-Wochenende in der Ramsau in Österreich. Wir haben ein Springen der Damen nur gesehen. Vielleicht vorab liegt es auch daran, dass das Programm in der Ramsau echt vollgepackt war mit nordische Kombination der Damen, nordische Kombination der Herren, dann die Damen im Skispringen auch noch mit dabei. Ist das ein Grund, warum man da nur ein Springen macht? Weil üblicherweise oder sehr, sehr oft geht ja so ein Weltcup-Wochenende Qualifikation und dann zwei Wettbewerbe.
Ja, also das zusätzliche Programm, was da ansteht, ist da mit Sicherheit ein Grund für. Es ist ja doch ein enormer Aufwand, den so ein Veranstalter da leisten muss, was das Preisgeld angeht, aber auch so organisatorische Sachen wie jetzt im Fall von Corona PCR-Tests und solche Geschichten und natürlich auch die Unterbringung, was ja in Ramsau gar nicht so einfach ist. So groß ist der Ort ja nun mal nicht. Und jetzt noch der kleine zusätzliche Anreiz durch die neue Alpenkrone, die sie ja jetzt noch spontan ins Leben gerufen haben quasi. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt, der dazu kam. Aber nichtsdestotrotz natürlich trotzdem schön, dass sie das gemacht haben, dass der ÖSV sich da so engagiert zeigt, auch wenn es nur ein Springen war.
Die Alpenkrone, Louis, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht wissen, worum es geht.
Ja, das war eine schöne Nachricht, die mich einer Gondelbahn überrascht hat, als ich mal kurz mein Handy zückte und guckte, was so los war. Da bekam ich eine Pressemitteilung vom ÖSV. Die haben sich jetzt entschieden, diese neue Sonderwertung einzuführen, mit dem einen Springen in Ramsau eben und den beiden Einzeln in Hinstenbach, die dann nochmal eine eigene Gesamtwertung quasi ergeben, wofür die Siegerin dann 10.000 Euro als Preisgeld bekommt. Und wer weiß, wie es bei den Damen mit den Preisgeldern aussieht, da kann man schon sagen, ja, ist ein ganz netter Zusatzverdienst auf jeden Fall.
Genau, kann man mal mitnehmen und dann spekuliert man natürlich als österreichischer Austrager, dass das an Marita Kramer gehen wird. Aber vielleicht gibt es ja eine Katharina Althaus, der das Geld noch wegschnappt. Ja. Freunde, lasst uns reingehen dann in dieses einzige Wertungsspringen, das wir gesehen haben. Und ja, unser Gedicht erzählt ja in sehr, sehr kurzer Fassung das, was wir am Wochenende dann sehen. Und ja, auch wenn die Abstände schon deutlich größer waren. Stabil ist Sarah Marita Kramer. Also das gelbe Leiberl kann ja nur über sie führen in diesem Jahr, so konstant wie sie ist. Luis, ja, sie setzt das fort, was sie letztes Jahr angefangen hat. Sie ist einfach die beste Skispringerin, die wir jetzt seit, lass es 1,5 Jahren sind, die wir einfach sehen.
Ja, absolut. Und ich hatte so einen leichten Klingenthal-Flashback, weil sie sah auch wieder nicht ganz glücklich aus mit ihren Sprungleistungen, die sie da am Wochenende vollbracht hat. Wahrscheinlich, weil sie gesehen hat, na, es gab dann doch die ein oder andere, die noch ein bisschen weiter auch gesprungen ist. Also da hat sie mit Sicherheit noch Verbesserungspotenzial für sich gesehen. Aber ich meine, am Ende gibt ihr das Ergebnis recht. Und was ich letzte Woche schon sagte, ja, sie ist im Moment einfach diejenige, die entscheidet, ob sie oder jemand anderes gewinnt. Und das ist sie Woche für Woche in der Lage, einfach umzusetzen. Also man sieht es ja schon, wenn sie oben den Schanzentisch quasi verlässt, mit welcher Höhe sie raussteigt und wie sie den Sprung dann noch schneller macht. Selbst auf so einer kleinen Schanze wie jetzt in Ramsau hat das schon Eindruck gemacht. Und ja, also da setzt sie für sich Maßstäbe und für die Konkurrenz natürlich erst recht.
Genau, nach 7 Springen 630 Punkte. 100 Punkte gibt es für einen Weltcup-Sieg. Also das ist eine sehr, sehr klare Ansage. Und sie ist jetzt vor Katharina Althaus, sind es im Endeffekt jetzt 170 Punkte, die sie da knapp vorne ist. Also bald ist sie raus aus der Marge, dass Althaus 2 Springen gewinnen könnte und sie 2-mal eine 0 schreibt. Da ist die Tendenz in dieser Saison im Endeffekt sehr, sehr eindeutig und sehr, sehr klar, auch wenn man sieht, wie sich es unten raus dann weiterentwickelt. Also Sarah Marita Kramer hat erst die Quali gewonnen, hat dann das Springen gewonnen. Aber ja, Luis, Katharina Althaus, das war jetzt nicht nur irgendwie so eine Anfangseuphorie, die man ja auch im Sport und im Skispringen auch manchmal sieht, dass jemand sehr gut reinkommt, es dann aber ein bisschen schwieriger wird. Da können wir bei den Herren, glaube ich, ein paar Beispiele auch immer gezielt nennen. Sie ist extrem stabil, auch was das ganze Flugsystem angeht, was dieses Selbstverständnis auch angeht. Es passt einfach von oben bis unten dann bei ihr.
Ja, und ich kann mich erinnern, wir hatten vor kurzem auch so dieses Thema Rückenwind-Springer und da hatte ich sie ja auch genannt, dass das schon eine Disziplin ist, die sie sehr gut beherrscht. Und das hat sie jetzt genau in Ramsau auch wieder unter Beweis gestellt, weil es eigentlich in jedem Durchgang, also vom Training angefangen über die Quali, über die beiden Wertungsdurchgänge dann, es gab permanent Rückenwind. So ist das mal zu der Tageszeit, in der man in Ramsau springt und also wie sie dem getrotzt hat und dann auch in den weiten Bereichen, wo es dann wirklich zählt und wichtig wird, auch immer schöne Landungen setzt. Das spricht einfach für sie. Also sie ist aktuell in einer sehr guten Form, ist in der Lage, den Sprung auf jede Schanze zu übertragen und steht absolut verdient derzeit auf Platz 2 im Gesamtweltcup.
Ja, definitiv. Kann ich mich nur anschließen. Ja, nutzt mal den Moment. Bleiben wir vielleicht gerade beim deutschen Team. Horst Hüttl hat sich auch geäußert an diesem Wochenende und er sagt, man ist natürlich extrem zufrieden, dass die Katha Althaus da so stabil und konstant vorne mitspringt, um die Siege mitspringt, um regelmäßig aufs Podest geht. Aber so ganz zufrieden war er mit dem Damenteam nicht, weil er auch sagt, so ihm fehlt dann letztlich der Unterbau, der auch einen Schritt nach vorne gemacht hat, aber der gerade mit den Österreicherinnen, mit den Sloweninnen, die immer wieder da mannschaftlich so einen unfassbar starken Block auch bilden, dass man es da nicht schafft, noch einen weiteren Schritt in Richtung Top Ten beispielsweise zu machen. Schließt du dich im Endeffekt dieser Ansicht von Horst Hüttl an?
Ja, denn wenn man sich mal überlegt, woher kommt das Team, muss man sagen, also bis auf Katharina Althaus, die jetzt halt wieder einen Schritt nach vorne gemacht hat, hat sich im Rest nicht so wahnsinnig viel getan. Also ich kann verstehen, dass er da enttäuscht ist. Vielleicht hatte man sich auch nach dem guten Auftaktwochenende in Nizhny Tagil dann noch ein bisschen mehr erhofft, weil da gab es ja die Top-10-Ergebnisse zusätzlich zu dem, was Katharina Althaus da abgeliefert hat. Aber seitdem halt nicht mehr. Und es verfestigt sich schon so eine Tendenz, dass man nicht über Top 20 aktuell hinauskommt als Springerin Nummer 2 und 3 im DSV. Und ich bin da auch bei ihm. Also man darf damit auch nicht zufrieden sein. Also es kann eigentlich nicht sein, dass Katharina Althaus da Woche für Woche mit Top-5-Ergebnissen irgendwie das Ergebnis quasi reparieren muss. Also da müsste von den anderen schon noch ein bisschen was kommen, auf jeden Fall.
Genau, also 18. Platz, Selina Freitag, 19. Pauline Hessler, dann haben wir Juliane Seifert auf Platz 26, Anna Rupprecht verpasst die Punkte auf dem 32. Platz. Carina Vogt leider nicht für den Wettbewerb qualifiziert. Wenn man sieht, angenommene Katharina Althaus würde mal aus gesundheitlichen Gründen ausfallen oder hätte mal extrem Pech, wäre man schon extrem, extrem weit weg von der Weltspitze. Und ja, man sieht das natürlich übergeordnet auch immer so ein bisschen in Teamgedanken. Und da sind einfach Nationen dabei, die uns da weit voraus sind. Man steht zwar auf dem dritten Platz in der Nationenwertung, aber wenn wir uns die Rückstände anschauen, Österreich führt die Nationenwertung mit 1.449 Punkten an. Slowenien hat 1.257 Punkte und dann klafft eine Lücke von über 500 Punkten nach 7 Wettbewerben. Das ist eine fette Ansage.
Ja, und ich sage jetzt mal was vielleicht ein bisschen hart klingt, aber was man nicht vergessen darf, dass Deutschland aktuell auf Platz 3 liegt vor allem daran, dass die beiden Nationen, die dahinter kommen, nämlich Japan und Norwegen, mal mindestens ein, wenn nicht sogar zwei große Ausfälle haben. Also Japan eben mit Maruyama, die in der letzten Saison auch aufs Podium gesprungen ist, die sicherlich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht hätte in dieser Saison. Und Norwegen natürlich mit Maren Lundby und Erin Maria Kvandal, die sonst natürlich auch ein Kandidat für Top 3 gewesen sind. Und ja, also allein, dass Deutschland quasi halb so viele Punkte hat wie Österreich, also das spricht ja schon Bände, ist allerdings auch dann irgendwo vermessen zu sagen, ja, Deutschland muss sich jetzt mit Österreich messen, weil, also wir haben in den letzten 2-3 Jahren eben nicht 4 Springerinnen gehabt, die in die Top 10 springen, im Gegensatz zu Österreich und auch nicht zu Slowenien. Also der Vergleich ist dann schon ein bisschen ungerecht, aber wenn es um so einzelne Ergebnisse geht, wie gesagt, kann man Horst Hüttl dann nur recht geben, da muss dann zukünftig doch ein bisschen mehr kommen. Vor allem, wenn man überlegt, es sind jetzt noch genau 2 Springen bis zur Olympianorm, die dann erfüllt werden muss. Und wir haben jetzt 2 Springerinnen, die die Norm erfüllt haben und 2 Springerinnen, die die halbe Norm haben. Nach jetzt 7 Springen. Also das alleine ist, glaube ich, schon Zeugnis genug dafür, dass da noch ein bisschen mehr hätte kommen dürfen.
Genau. Nein, es werden trotzdem 4 Damen hinfahren nach Peking. Ja. Das ist die Anzahl, die man nominieren darf und dann auch mitnehmen wird. Aber auch natürlich im Hinblick auf das Mix-Team wäre so eine zweite stabile Dame natürlich auf die Medaillenchancen, die man im Mix-Team dann natürlich hat, wäre das extrem wichtig. Man hat es in Oberstdorf bei der WM gesehen. Anna Rupprecht hat es da extrem gut gemacht. Und wenn sie da nicht so stabil gewesen wäre, wäre das nie im Leben mit der Goldmedaille aufgegangen. Ja. Gut. Wie setzt sich so ein Nationencup dann jetzt beispielhaft auch an diesem Wochenende in der Ramsau zusammen? Ja, Österreich steht vorne und wenn wir uns die Ergebnistafel ansehen, wissen wir halt auch, warum. Ja, Sarah Marita Kramer hat gewonnen, haben wir gesagt. Daniela Iraschko-Stolz ist 6. Eva Pinkelnick ist 8. Lisa Eder ist 11. Jacqueline Seifriedsberger ist 13. Gut, am Ende des Tages ist Sarah Marita Kramer auch die Trophäen für die österreichische Mannschaft konstant holt. Aber die anderen sind halt, wieder Thema Konstanz, konstant um die oder in den Top 10 unterwegs. Und so sammelt man die Punkte, um dann in der Nationenwertung auch vorne zu sein.
Genau so ist es. Also die großen Punkte holt Kramer nun mal. Wenn die jedes Wochenende einen 100er oder einen 80er schreibt, das ist schon mal viel, was damit in die Wertung einfließt. Und die anderen machen eben mit. Also die haben vor allem im Sommer die Chance genutzt, sich tagtäglich mit ihrem Training zu messen und wachsen auch daran. Und auch eine Daniela Iraschko-Stolz hat in dieser Saison noch keinen perfekten Sprung gemacht. Das hat sie gesagt und ist trotzdem konstant vorne mit dabei und hat schon Podestplatz geholt. So. Und die anderen haben sich einfach auf ihren Regalebenen, wie du immer so schön sagst, Tobi, stabilisiert. Und ja, also bis auf Chiara Kreuzer, die nach hinten so ein bisschen abfällt, gibt es da gar nichts zu mäkeln. Und dass sie hinten abfällt, fällt halt nicht ins Gewicht, weil die anderen so viele Punkte holen.
Absolut. In der Breite, in der Spitze, sehr schöner Begriff immer wieder, sehe ich die Slowenen aber sogar einen Ticken stärker als die Österreicherin.
Du meinst jetzt, was die Anzahl angeht, sozusagen?
Ja, also was die Anzahl an denen angeht, die auch regelmäßig aufs Podium gehen und die wirklich noch dieses kleine Mini-Regal weiter oben sind. Ich meine halt diese drei Damen, die für mich in der Breite, in der Spitze stärker sind. Ursa Bogataj, Ema Klinic, Nika Krishna. Stimmst du mir zu?
So gesehen ja, deswegen fände ich es eigentlich spannend, noch einen zusätzlichen Teamwettkampf in der Saison mal zu sehen, weil ich glaube, da erkennst du dann wirklich so, welches Team ist in der Breite, in der Spitze tatsächlich besser besetzt jetzt anhand von einzelnen Ergebnissen. Und den Unterschied, den es im Nationencup halt gibt, ist aktuell Marita Kramer, weil sie, wie gesagt, die großen Punkte holt, die Sloweninnen ja per se halt oder in dieser Saison bis auf eine Ausnahme noch nicht geholt haben mit dem Doppelsieg halt. Aber insgesamt ist das schon extrem stabil, was die zusammenbekommen. Und es scheint ihnen auch nichts auszumachen, wenn da mal so eine Schanze kommt wie Ramsau, die jetzt nicht auf ihren Leib irgendwie geschneidert ist, wo sie gar nicht ihre Flugqualitäten ausspielen können. Und sie sind trotzdem vorne mit dabei. Also das ist wirklich schon bemerkenswert für deren Entwicklung. Mhm.
Dritter Platz, Ursa Bogataj. Fünfte, Ema Klinic. Sechste, Nika Krishna. Spricht dann im Endeffekt auch für sich, wie stark gerade diese drei Damen im Endeffekt vertreten sind. Luis, wir haben Fragen bekommen von euch da draußen. Uns haben wieder viele Hörerfragen erreicht. Und fangen wir doch mal an. Nico Piliskic. Es ist zwar von seiner Seite eher ein Rant als eine Frage, also eher eine Beschwerde als eine Frage, aber er will gerne die Meinung dazu hören. Warum ist Nika Krishna am Freitag so schlecht bewertet worden? Du springst am weitesten, schreibt er, und die Juroren sind so geizig mit den Punkten. Vielleicht bin ich da auch etwas zu emotional, aber ich fand das wirklich nicht fair.
Also ich kann das durchaus verstehen, dass er da Unmut äußert. Allerdings, wenn man sich die Sprünge und vor allem die Landung von ihr anguckt, ist sie da doch insgesamt schon fair bewertet worden. Also vor allem der weitere von den beiden Sprüngen, nämlich auf 96 Metern, da hat sie gar nicht erst versucht, einen Telemark zu setzen. Und dann musst du als Kampfrichter eben härter eingreifen. Was ich allerdings sagen würde, dass es irgendwie nicht sein kann, dass man zwischen dem ersten und dem zweiten Sprung nur einen halben Punkt Unterschied bei den Stilnoten hat, obwohl die Landung im zweiten insgesamt schon sauberer und besser war als im ersten Durchgang. Also wenn du die Sprünge jetzt nicht gesehen hast, würdest du denken, gut, die Landungen sahen gleich aus, sahen sie aber nicht. Und insgesamt sind auch an dem Wochenende wieder sehr wenige gute Noten nur vergeben worden. Also es ist auch bei den Kollegen im ORF, bei denen ich das Springen verfolgt habe, mit unserem Spezl Andi Goldberger, auch echt ein Thema gewesen, dass man gesagt hat, ja, irgendwie mehr als ein 18er gibt es nicht. Und ja, ich gebe den Kollegen da auf jeden Fall recht. Also das ist auch was mir nicht so gut gefällt. Aber jetzt im Falle von Nika Krishna finde ich es insgesamt schon okay. Über einen halben bis einen ganzen Punkt mehr hätte man sicherlich reden können, aber großen Einfluss aufs Ergebnis hätte es ja dann auch nicht gehabt.
Das kann auch immer schlimmer kommen. Hast du Jarl Magnus Rieber gesehen am Wochenende in der nordischen Kombination?
Ja.
Der in den Schnee greift nach der Landung, noch vor der Sturzlinie. Man ist oben, aber wohl im Kollektiv nicht gesehen hat, auch nicht dann im Endeffekt den Videomonitor hat, um das nochmal zu prüfen. Und Rieber zwar Abzüge bekommen hat, weil die Landung nicht sauber war, aber nicht die Anzahl der Punkte, die man abzieht, wenn ein Sprung als gestürzt gewertet wird. So, also kann im Endeffekt da dann, und das war wirklich eine Ungerechtigkeit, weil das hat ihm im Endeffekt 20, 25 Sekunden Zeit, hätte ihn das gekostet für die Runde dann im Laufen. Und dadurch, dass man es nicht sieht, nicht gesehen hat, gut, Rieber hätte das auch so gewonnen. Ja, wer nordische Kombination verfolgt, weiß das. Ja. Aber dass man da im Endeffekt also technisch deutlich weiter sein müsste, dass sowas auszuschließen ist. Ja, müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Also.
Hundertprozentig, ja. Also ich meine, wir leben aktuell noch im Jahr 2021, demnächst in 2022, da sollte sowas möglich sein. Ja,
ja, das sehe ich auch so. Aber vielleicht sind es solche Präzedenzfälle, die dann da auch zum Umdenken anregen. Ich möchte mit dir kurz über Sarah Takanashi sprechen. Und ich sehe keinen einzigen Stockerl-Platz in dieser Saison. Mhm. Macht sie die Anti-Takanashi, die sonst im Weltcup immer regelmäßig die Stockerl-Plätze und die Siege einfährt und zum Großereignis für den ganz großen Wurf hat es dann nie gereicht? Stell die Frage hinten an, war ein blöder Kommentar. Vielleicht mal grundsätzlich, warum reicht es denn nicht für die Top 3? Ich meine, in 7 Springen keinen einzigen Podestplatz kennt man so von ihr nicht.
Ja, das ist richtig. Also es kommt dann, also muss es auch immer Springen für Springen betrachten. Also mal hat sie es selber halt auch weggeworfen, indem sie halt auch keine guten Landungen gesetzt hat und dafür halt in dem Fall auch zu Recht schlecht benotet wurde. Jetzt an dem Wochenende muss man sagen, die drei, die auf dem Podest gelandet sind, die waren dieses kleine Quäntchen besser. Und ob sie jetzt die Anti-Takanashi macht, also ich glaube, wenn man sie fragen würde, hätte sie mittlerweile schon gerne mal einen Podestplatz geholt, weil das natürlich auch ihr Anspruch ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie irgendwie absichtlich sich selber jetzt so ein bisschen unterm Radar fliegen lässt, ja, damit sie dann bei Olympia den ganz großen Wurf landet, weil die Grundsatzform muss ja schon stimmen, dass das möglich ist. Aber ja, im Moment fehlt ihr so ein kleines Quäntchen und vielleicht auch so ein bisschen die Coolness. Also ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, dass es in ihr schon arbeitet. So wie kann das sein, dass da jetzt 3, 4, vielleicht sogar 5 Woche für Woche besser sind als ich? Und wenn du das nicht gewohnt bist, ich will jetzt keine schwarzen Wolken irgendwie aufziehen lassen, aber Gregor Schlierenzauer hat ja so eine ähnliche Situation gehabt. Der war als Teenager, hat der alles in Grund und Boden gesprungen und wenn es da mal nicht lief, hat er auch das Nachdenken angefangen. So, das ist völlig normal und natürlich kann man nicht ausschließen, dass es sich noch zum Guten wendet für sie, aber es ist schon auffällig, dass es bis jetzt noch nicht geklappt hat bei ihr.
Luis, einen Satz, der hier nie fehlen darf. Auch für dich, das macht dann auch was mit einem.
Ja, also ja, wie konnte ich nur eine Woche nach meiner Lanzlein, ja.
Eigentlich müssten wir den Lanz der Woche mal einführen. Es ist zwar immer dann das Gleiche, der Satz, ja, aber er muss hier Woche für Woche fallen. Ja, darf nicht fehlen.
Aber dann bitte vom Original einsprechen lassen, das würde ich mir sehr wünschen.
Oh, okay. Nächste Mission, die wir haben. Danke dafür, Luis, weil es doch auch eine Personalie ist, die das Skispringen bei den Damen seit sehr, sehr vielen Jahren prägt und eine interessante Entwicklung, die wir da sehen und sie mit Katharina Althaus eigentlich die einzige ist, die da regelmäßig konstant auch vorne mit reinspringt, auch wenn es jetzt noch nicht für die Podestplätze gereicht hat. Aber durchaus interessanter Punkt. So, jetzt können wir eigentlich unseren Award vergeben. Oder Luis, bist du schon soweit?
Ja, immer.
Dann Musik bitte.
Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
Da der 1896 hat gefragt, ist Lara Malsina eine Kandidatin für den Adler der Woche? Ja, sie war Kandidatin. Ganz knapp hat es aber nicht erreicht, denn wir haben uns für eine andere Dame entschieden. Für wen denn? An wem geht der Adler der Woche, Luis?
Ja, jetzt reicht erstmal so eine kleine Serie, nachdem wir die ganze Saison immer Awards an unterschiedliche Nationen verteilt haben. Und jetzt haben wir in dieser Woche zum zweiten Mal jemanden aus Norwegen. Nämlich haben wir uns für Thea Minjan Bjørset entschieden. Kurzer Flashback an letzte Woche noch. Da hat sie ziemlich unsanft auf den Hang geschmissen in Klingenthal. Es ist Gott sei Dank glimpflich ausgegangen. Aber jetzt am Freitag hat sie sich mit Platz 9 sehr formidabel zurückgemeldet mit ihrem ersten Top-10-Platz in der laufenden Saison und das auf einer Schanze, die ihr auch nicht liegt. Also auch der Goldi hat gesagt, dass ja, das ist, sie hat ihre Stärken schon eher im fliegerischen Bereich und das sieht man ja auch, wenn man sie sich anschaut. Sie ist klein, sie ist leicht, springt ein interessantes Flugsystem, was eigentlich eher auf die großen Schanzen passt und dass das jetzt in Ramsau funktioniert hat, vor allem mit dem Hintergrund eben, was letzte Woche passiert ist, war dann für uns Grund genug, ihr in dieser Woche diesen Award zu verleihen.
Absolut. Herzlichen Glückwunsch. Beste Norwegerin auf dem 9. Platz und ist alle Ehren wert. Aber auch Lara Malzina hat als 12. ein sehr, sehr gutes Springen gezeigt und war hier unsere Kandidatin auch für den Adler der Woche. So, Luis, die Damen machen ganz kleines bisschen länger Pause, als es die Herren tun. Wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, jetzt wird erstmal hoffentlich irgendwie Weihnachten gefeiert, aber dann steht ja auch schon das große nächste Fest an, aber auch Skispringen. Tatsächlich das erste Mal zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, denn es gibt das neue Silvester-Tournament in Ljubno ob Savinje. Da gibt es zum ersten Mal zwei Einzelspringen im K.O.-Modus. Wie sollte es auch an Silvester und Neujahr anders sein? Ja, also wer da nicht im K.O.-Modus springt, hat das Skispringen nie geliebt, um Rudi Völler hier noch zu zitieren. Da haben wir am 30.12. haben wir die Qualifikation um 16.30 Uhr. 16.30 Uhr ist dann auch die Startzeit für den ersten Durchgang am 31., also am Silvestertag um 16.30 Uhr und am Neujahrstag gibt es um 10.45 Uhr die Qualifikation für das Springen, was dann um 16 Uhr startet. Also macht's am besten so, schaut's euch Garmisch-Partenkirchen an und bewegt euch danach nicht vom Fleck, denn es gibt weiterhin Skispringen.
Okay, Date fragt, ob dieses ganze Event jetzt in Ljubno eine Chance auf eine Vierschanzentournee bei den Frauen ist.
Es soll auf jeden Fall mal der Startschuss für diese Entwicklung sein. Ne? Also in der nächsten Saison soll dann auch eine Station in Österreich dazukommen. Welche das ist, wissen wir Stand jetzt noch nicht. Es wird Villach gehandelt, also auch eine Normalschanze, dass man dann zumindest vier Wettbewerber auf zwei Schanzen hat. Was dann natürlich irgendwo dagegen spricht, dass man die Damen in das Rahmenprogramm der echten Vierschanzentournee quasi aufnimmt. Also wir hatten ja letzte Woche auch das Thema Preisgeld und ich habe mir da jetzt die Tage nochmal so weit Gedanken gemacht, dass es irgendwie schon widersprüchlich ist. Letztes Jahr sagt man noch, ja, wir können die Damen nicht dazu nehmen, weil es auch ein monetärer Aspekt ist, ein organisatorischer. Und jetzt ein Jahr später gibt es auf einmal das Fünffache an Preisgeld für die Herren und die Damen bleiben wieder neben der Spur sozusagen oder werden nicht mit berücksichtigt. Also es scheint so, als ob man da eher weiterhin so sein eigenes Ding macht. Die Vierschanzentournee bleibt die Vierschanzentournee und die Damen kriegen dann halt was anderes. Für mich ist das leider Gottes eine veraltete Ansicht, aber wenn die Damen trotzdem was bekommen, ja, beißt man in den sauren Apfel, so möchte ich es mal sagen. Aber ich glaube, man hört schon raus, dass ich da kein großer Fan von bin.
Das hört man sehr deutlich raus. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich logisch gelöst, auch logistisch. Ja. Weil, wenn man die Tournee eh veranstaltet und ja, wenn du zeitlich ein bisschen in Trouble kämest, wäre es, wenn dann in Garmisch und in Innsbruck, weil da die Springen nicht am Abend unter Flutlicht stattfinden. Aber die Basis mit Oberstdorf und Bischofshofen wäre ja eh gelegt. So, die Springen sind am Abend weit nach 16 Uhr, in Bischofshofen sogar erst 17.30 Uhr, glaube ich, in diesem Jahr. Also da wäre zeitlich so viel drin und mit etwas logistischem Fingerspitzengefühl könnte man das, glaube ich, auch anders lösen oder dass man an den freien Tagen dann die Damen vielleicht springen lässt. So, okay, ist aber ein eigenes Thema für sich, müssen wir heute nicht groß diskutieren. Ein klares Jein so auf die Antwort. Es ist ein Vorgeschmack auf, dass da vielleicht ein Event kommt, aber eine Vier-Schanzentournee im klassischen Sinne, wie wir sie kennen, wahrscheinlich eher nicht. Gut, hast du noch irgendwas zum Wochenende in der Ramsau?
Nee, tatsächlich nicht. Es war ja leider Gottes sehr kurz, aber ich glaube, wir haben soweit alles abgehandelt.
Wunderbar. Kurze Pause, dann geht's ab nach Engelberg. Wir sind zurück bei der Flugshow und jetzt schauen wir nach Engelberg. Dort haben zwei Generalproben für die Vier-Schanzentournee stattgefunden. Luis, Engelberg. Ich bin kein Fan. Du auch nicht. Das weiß ich.
Erwischt, ja.
Erwischt. Warum tun wir uns so schwer mit diesem Event kurz vor Weihnachten, kurz vor der Tournee?
Ja, vielleicht ist es schon eine gewisse Müdigkeit mittlerweile, weil es war ja doch schon viel Programm. Dann allerdings auch, für mich ist es die furchtbarste TV-Übertragung im ganzen Jahr. Also diese Kamerawinkel und dann diese Zeitlupen, du hast ja nicht mal eine Möglichkeit zu gucken, ob da jetzt einer pünktlich war oder nicht. Also das ist auch ein ganz großer Faktor, der mich stört. Und dann natürlich noch das Thema Rückenwind, weil seitdem man da unter Flutlicht springt, hast du immer Rückenwind und deswegen auch rekordverdächtige Pluspunktzahlen. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr ungesunder Cocktail.
Ja, sehr schön zusammengefasst. Und ist dann auch selten ein Gradmesser für das, was dann paar Tage später passiert und wo die Augen dann sich noch viel, viel stärker drauf richten bei der Vierschanzentournee.
Ja, und ich meine, wir haben es ja jetzt in den Folgen eigentlich immer so gemacht, dass wir das Programm quasi anhand eurer Fragen irgendwo gestalten da draußen, weil ihr uns immer so viele Themen auch geschickt habt, die euch interessieren. Aber im Vergleich zu den letzten Wochen ist es diese Woche ein bisschen weniger geworden. Was ich allerdings schon sagen würde, dass auch in Engelberg jetzt tatsächlich die Kandidaten vorne gelandet sind, die das Geschehen in dieser Saison so bestimmen. Ja, also wenn man sich die Podestplätze anguckt, am Samstag Karl Geiger gewinnt vor Ryoyo Kobayashi und Timmy Seitz. Also da sind es zumindest zwei von dreien, die da vorne mit drin sind. Und am Sonntag gewinnt Kobayashi vor Geiger und Lindwig, was auch drei Namen sind, über die wir viel gesprochen haben. Also so gesehen kann man jetzt immerhin nicht davon reden, dass es irgendwie eine Windlotterie oder einen Zufallssieger gab oder einen Zufallspodest.
Absolut. Und also Geiger, Kobayashi, und sie können beide die Tournee, wir wissen das. Mhm. Und ich glaube, das wird schon echt, könnten Brecher werden, die beiden, wenn wir sie sehen. Und ein, zwei andere werden da immer mitmischen, ist immer so bei der Tournee. Aber mit Geiger, Kobayashi, wenn es jetzt um die Favoritenrolle geht, ich habe gestern auf unseren Portalen auch spontane Umfrage gestartet, wer gewinnt die Vierschanzentournee, und sehe immer in so einem Live-Einblendungen, wie viele Stimmen da reinkommen. Ja. Das Ding hat nur noch geflackert, ich habe es irgendwann ausgestellt. Geiger oder Kobayashi, also alle anderen hatten da recht wenig zu melden. Können wir uns auf ein cooles Duell, glaube ich, freuen. Die beiden sind extrem stabil und gibt auch der Gesamtweltcup her. Karl Geiger erster, 594 Punkte, 98 Punkte zurück, Ryoyo Kobayashi. Aber nie vergessen, dass es zwei Einzelwettbewerbe waren, die er verpasst hat. Mhm. Also hier ist ganz klar, wer sind die formstärksten und stabilsten Springer der Saison, auf allen Schanzen, bei allen Bedingungen, es sind die beiden.
So ist es, und das, obwohl es ja so unterschiedliche Typen auch sind. Ja, also da hast du dann den Kahle, so den Skisprung-Ingenieur, der das Ganze sehr analytisch angeht und halt eher vom Absprung kommt, und du hast halt Ryoyo, der einfach sagenhafte Dinge in der Luft veranstaltet und der, selbst wenn man die beiden Wettkämpfe, die er verpasst hat, durch seine Corona-Quarantäne weglässt, er hat ja dann noch eine Disqualifikation noch zu Buche stehen. Also auch ohne die wäre er ja sogar noch näher dran. Also kann man schon, also dass die beiden vorne im Gesamtweltcup sind, hochverdient, und dass es auch die beiden sind, die jetzt als Favoriten in die Tournee gehen, gar keine Frage.
Genau. Und was auffällig ist, wenn man auch die Gesamtwertung so ein bisschen als Referenz nimmt, hinter den beiden kommt dann ein Pulk von sieben Springern, die auch innerhalb dieser 100 Punkte Range liegen. Also es ist eine sehr ausgeglichene Geschichte auch dahinter. Die anderen beiden sind leicht vorne weg, aber im Hinblick auf die Tournee hat auch Engelberg wieder gezeigt, so die üblichen Verdächtigen, sie sind in der Regel schon da und sie sind schon dran. Und aus diesem Pulk werden sich wohl zwei, wenn es nicht sogar drei sind, herauskristallisieren, die dann um den Tournee-Gesamtsieg mitspringen können. Würde mich sehr überraschen, wenn es jemand anderes wäre als gerade dieser Pulk, Granerud, Lanische, Kraft, Lindwig, Peyer, Jan Hörl, Kamilsdorf, Eisenbichler, über den reden wir gleich noch, aber das sind so im Endeffekt, wenn wir oft, also Top-Favoriten haben wir, haben zwei. Sie eindrucksvoll bestätigt, auch an diesem Wochenende, Karl Geiger, Ryoyo Kobayashi. Aber der Pulk an Geheimfavoriten, der ist riesig in diesem Jahr oder mit Favoriten.
Und das ist ein wesentlicher Unterschied im Vergleich zur letzten Saison, wo es eigentlich nur, gefühlt ging es ja nur zu dem Zeitpunkt noch zwischen Granerüth und Eisenbichler waren damals die Namen, die vorne waren, aber irgendwo dachte man sich schon, Granerüth ist aktuell so gut, der hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, 4 oder 5 Springen in Serie gewonnen. Das haben wir jetzt in der Saison aktuell noch nicht. Und genau das ist ja auch der Fakt, weshalb es aktuell so spannend ist und dass sich dann auch mal Leute reinmischen, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat. Ich meine, Kilian Payat hat mir in dem Wochenende schon so ein bisschen leid.
Übel, ja.
Weil, also gerade nach dem Samstag hätte man ihm das Podest am Sonntag noch mehr gegönnt und er hat ja sogar geführt nach dem ersten Durchgang. Und dann fehlen ihm diese depperten 0,4 Punkte. Also, lieber Skisprunggott, was hast du dir dabei nur gedacht?
Ja, absolut, absolut. 2x vierter Platz für Kilian Payat beim Heimspiel, aber Kilian Payat kommt aus einer Saison zurück, die er nicht springen konnte nach seinem Kreuzbandriss und ist echt extrem stabil. Und das ist ein ganz tolles Zeichen, weil Kreuzbandrisse und Skispringer, das hat oft ein Karriereende eingeläutet. Bei ihm, er ist stärker denn je.
Ja, und das, obwohl der Mann ja auch schon eine WM-Medaille gewonnen hat. Also das darf man nicht vergessen. Irgendwie kommt es einem fast so vor, als ob er daran angeknüpft hat, wo er vor der Verletzung irgendwo aufgehört hat. Und das ist wirklich was sehr bemerkenswert. Und ich meine, so oft hat man in einem Skisprung-Podcast mittlerweile nicht mehr die Gelegenheit, über die Schweiz zu sprechen. Und dann freut es uns natürlich sehr. Vor allem, wir hatten ihn ja auch schon zu Gast. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört haben solltet oder vielleicht neu bei uns seid, dann hört da gerne nochmal rein. Sehr sympathisch, sehr angenehm, sehr positiv vor allem.
Genau, aber klar, WM-Medaille ist das eine, Stabilität ist das andere. Und die bringt er jetzt wirklich konstant mit. Und deswegen, Kilian, hebt sich dann das Podest. Vielleicht für die Vierschanzentournee auf. Hätte er wahrscheinlich auch.
Das wäre es natürlich, ja.
Dagegen. Gut, arbeiten wir mal so ein bisschen ab, was sonst noch los war. Und auch, wie gesagt, mit einem kleinen Auge blicken wir auch Richtung Vierschanzentournee. Juli hat uns einige Fragen eingeschickt. Und daran können wir, glaube ich, relativ gut einige Teams auch im Endeffekt abarbeiten. Glaubt ihr noch an ein Wiedererstarken der polnischen Mannschaft? Außer es doch, hält im Endeffekt da keiner die Fahne hoch. Oder sollte man sich lieber auf Schadensbegrenzung konzentrieren und nächstes Jahr wieder angreifen? Ja, also gut, wer Kamils doch abschreibt, der kann sich selbst abschreiben. Ja, der ist, was die Höhepunkte angeht, immer da. Und er hat sich jetzt auch wieder wirklich gut rangerobbt und rangearbeitet, was die Tournee angeht. Ansonsten ist dieser Eindruck schon richtig. Ja, da stimmt es fundamental nicht in dieser Mannschaft. Muss man leider so festhalten und bilanzieren. Es sind dann mal so ein paar Punkte mit dabei, wo man sagt, ja, okay, ein Piotr Żuła wird 15. am Sonntag. Auch ein Kopacki springt irgendwann mal, der jetzt auch nicht mit dabei war, springt, keine Ahnung, mal in die Top 15. Ah doch, er war dabei, aber 42. Platz lese ich hier. Also sie sind nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Und das sind schon ja gravierende Probleme. Also der ich finde den Samstag extrem erschreckend, Luis, dass wir im Endeffekt nur Kamils doch haben, der in die Punkte springt.
Also das ist wirklich die Krönung dieser schwachen Saison bislang. Und ich finde es dann auch schwierig. Also von Schadensbegrenzung kann man zumindest in Bezug auf den Gesamtweltcup nicht mehr sprechen, weil den kannst du nicht mehr reparieren. So, das Thema ist durch. Jetzt bleiben halt nur noch die Groß-Events und dann im Grunde genommen auch nur Kamils doch, der das Ding noch irgendwie retten kann. Was ich aber noch frappierender finde als diese Ergebnisse an sich, das ist das eine. Das andere ist diese Ratlosigkeit, die in Polen herrscht. Also es weiß keiner, woran es liegt. Und ich meine, sie haben ja jetzt auch schon was probiert. Sie haben ein paar Jungs ja nach Ramsau geschickt zum Training. Und die kamen jetzt zurück und du hast nicht gemerkt, dass sich da was getan hat irgendwie. Und das ist eigentlich, dann weißt du ja nicht, was du noch machen sollst. Sollst du jetzt eine B-Mannschaft schicken und gucken, dass die da irgendwie was reißen? Also Das erinnert wirklich schon so leicht an die dunkelsten Zeiten, die wir mal im deutschen Skispringen hatten, ja, wo du froh sein musstest, wenn so ein Michael Uhrmann mal Zwölfter wurde oder so.
Ja, ist tatsächlich so. Haltet ihr einen vorzeitigen Trainerwechsel für denkbar?
Boah, das ist ganz schwierig einzuschätzen. Ich muss zugeben, so gut kennen wir die Dynamiken, die in Polen da herrschen, ja auch nicht, aber es ist ja schon irgendwie komisch, wenn du überlegst, wie erfolgreich die letzte Saison bei den Polen war und sie haben ja nichts geändert. Es ist der gleiche Trainer, es ist quasi die gleiche Nationalmannschaft. Der Sommer war auch gut. Und wenn du dir überlegst, was ich da für einen Quatsch erzählt habe, als ich meine Top 3 da aufgestellt habe, da habe ich gesagt, hier David Kubacki, klare Nummer 1 in Polen, der ist aktuell vielleicht Nummer 5, Nummer 6. So. Mhm. Vorzeitigen Trainer, also das wäre, ich glaube, das kann wirklich nur der allerletzte Ausweg sein. Aber was soll der neue Trainer jetzt während der Saison bewirken? So, also im Hinblick auf jetzt Olympia oder so, kann ich mir nicht vorstellen, dass das was bringen würde. Ich glaube, da bräuchte es dann geordneten Neuanfang im nächsten Sommer dann.
Absolut. Machen wir es so. Ich bin bei der Vier-Schanzen-Tournee vor Ort. Sind auch immer sehr viele polnische Kolleginnen und Kollegen da. Ich werde mal schauen, dass ich mir einen schnappe, der uns vielleicht mal ein bisschen aufdröselt und genauer im Detail vielleicht erklären kann, was denn wirklich die Probleme sind. Ist, glaube ich, ein guter Kompromiss.
Ja.
Genau, jetzt ein Team, über das wir natürlich dann immer besser Bescheid wissen und informiert sind. Welchen DSV-Adler aus dem Weltcup würdet ihr im Hinblick auf den Olympiakader daheim lassen? Geiger, Eisenbichler werden gesetzt sein, Paschke wahrscheinlich auch, steht hier in der Frage. Könnte Wellinger als Titelverteidiger vielleicht rausfliegen, weil ihm die Konstanz fehlt, ein höheres Niveau zu springen? Also Eisenbichler, Geiger, klar. Wenn die gesund sind, gehen die mit, definitiv. Paschke ist so stabil und so konstant, auch im Hinblick auf das Team-Event, wenn auch er keinen gravierenden Einbruch erlebt und nichts deutet darauf hin, muss man ihn im Endeffekt mitnehmen. Und das Gleiche sehe ich beim konstanten Konsti, bei Konstantin Schmid. Und dann ist nur noch ein Platz übrig. Und dann wird's extrem schwierig. Und ich glaube, dass wir heute am 20. Dezember das auch nicht beantworten können. Bis dahin kommt jetzt auch die Tournee. Die Tournee ist eine besondere Drucksituation. Ich glaube, dass das schon auch in den Überlegungen dann eine Rolle spielen kann. Wie kommt ein Andy Wellinger mit dieser Drucksituation zurück? Wie kommt Stefan Laie damit zurück? Gehen Stefan Laie vielleicht die Kräfte aus? Es ist seine Comeback-Saison und man merkt, dass dieses super hohe Anfangsniveau, das er von Anfang an gebracht hat, jetzt schon leicht konstant abfällt. Nicht gravierend, aber es ist so eine leicht abfallende Kurve. Er sagt selber auch klar, er ist jetzt ein bisschen müde. Das sind Faktoren. Severin Freund wird jetzt seine Chance bekommen. Deutschland hat den 7. Startplatz, ja. Also er kann sich jetzt im Endeffekt dann auch wieder regelmäßiger zeigen. Die Tournee steht an aus der nationalen Gruppe. Bei der Tournee, die wir in Oberstdorf und Garmisch haben, wird sich keiner so in den Fokus springen, dass er für Peking noch nominiert wird. Es sei denn, da kommt jetzt einer und sagt, er gewinnt jetzt die Vier-Schanzentournee, er macht den Thomas Dietart so. Aber das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Also, das sind so meine Überlegungen. Wenn nichts Gravierendes passiert, sehe ich 4 von 5 Athleten, die man für Peking nominieren darf. Sehe ich mehr oder weniger gesetzt.
Kann ich mich nur anschließen. Und anders als bei einer Weltmeisterschaft ist es ja, zumindest bin ich mir dazu 90% sicher, ja auch so, dass der Titelverteidiger eben kein persönliches Startrecht hat. Also da hast du die 4 Fixplätze sozusagen und da müssen sich die Trainer entscheiden, welche der fünf stellen sie dann auf. Und aktuell sind für mich die ersten 4, die du gesagt hast, auch gesetzt. Das kann man ja auch ganz simpel anhand des Gesamtweltcup-Standes machen. Also Geiger 1., Eisenbichler 7., Paschke 14, Schmid 15 und Wellinger und Laie sind halt auch auf einem Niveau. Die sind aktuell auf 21 und 22. So, das ist die Situation, wie sie sich im Moment darstellt. Aber die Tendenzen, die du schon ausgemacht hast, die sehe ich ganz genauso. Und jetzt muss man bis dahin einfach nochmal abwarten. im Gegensatz zu den Damen haben die Herren ja das Glück, dass sie bis zum 16. Januar ein vollgepacktes Programm noch haben. Bei denen werden die Japan-Weltcups ja durch TTC Neustadt ersetzt. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied zu den Damen. So gesehen hat man dann nochmal deutlich mehr Anschauungsmaterial, um dann als Trainer auch entscheiden zu können, wen man jetzt mitnimmt und wen nicht.
Mhm. Gut, weiter machen wir mit Slowenien. Die Slowenen sind sehr stark, selbst Neulinge wie Lovro Koš springen direkt auf Top-Niveau mit. Glaubt ihr, sie können diese Form über die Saison halten und auch mal ein Teamspringen gewinnen? Ja.
Du glaubst das?
Ja.
Dass sie ein Teamspringen gewinnen können?
Hm?
Okay. Das finde ich krass, da sehe ich zwei Nationen vielleicht noch vor ihnen aktuell. Aber insgesamt würde ich Julian bei der Frage schon recht geben. Also wie die sich präsentieren aktuell, auch da nochmal der schöne Kontrast im Vergleich zur letzten Saison, wo ja gefühlt gar nichts zusammenging, außer bei Lanišek. Das ist wirklich schon bemerkenswert. Sie hatten jetzt an diesem Wochenende auch noch ein anderes Trainerteam. Also Robert Rugotta und sein Co-Trainer sind zu Hause geblieben. Da war jetzt die Zweitvertretung quasi da. Aber du hast keinen Unterschied gemerkt. Also die Jungs haben ihre Sachen einfach gut erledigt. Und also Lovro Koš hatte ich, glaube ich, auf Platz 3 getippt in meiner internen Rangliste. Da lag ich zumindest nicht ganz verkehrt, als kleinen Kontrast zu den Polen.
Genau. Eine Saison ist lang, Luis. Teamspringen können ganz eigene Dynamiken annehmen. Deswegen, wir sprechen uns noch, was dieses Thema angeht. Okay, schauen wir nach Norwegen. Glaubt ihr, dass die Norweger zur Tournee wieder ein Wort mitreden können in Bezug auf den Gesamtsieg? Gerade Lindvik und Johansson sind ja immer für eine Überraschung gut und auch Granerud darf man nie abschreiben. Ja, ich sage, Lindvik müssen wir auf dem Zettel haben. Er kommt mit diesen Schanzen echt gut zurecht. Also denkt an vor 2 Jahren zurück, als er aus dem Nichts im Endeffekt kam, mehr oder weniger, und da Zweiter wurde und nicht weit weg war vom Gesamtsieg bei der Tournee. Letzte Saison super stark gestartet, dann kam die Zahn-OP, er kommt zurück und springt wieder vorne mit rein. Also Lindvik und die Tournee, das ist irgendwie so ein, das passt sehr gut zusammen. Und ja, wir sprechen oft über Ausgangssituationen, Topfavoriten, gelbe Trikots und so. Das war nicht immer ein gutes Vorzeichen für die Tournee selbst dann. Und für mich ist genau aus diesem Topf von denen, die wir unter die Mit- oder Geheimfavoriten damit reinpacken, ist er einer der Kandidaten, die ich eher weiter oben sehe in diesem Pulk.
Ja, hundertprozentig. Also die Argumente hast du gerade schon genannt und ich hoffe auch inständig, dass er vielleicht vor der Tournee nochmal zum Zahnarzt geht, nochmal ein Check-up machen lässt. Nicht, dass ihm da wieder was in die Quere kommt, aber ansonsten, also ich meine, wir reden ja auch bei der Tournee gerne über Konstanz. So, da musst du ja nicht immer um Platz 1 und 2 mitspringen, sondern manchmal reicht es auch, wenn du Dritter, Vierter wirst und einfach keinen Abfall nach hinten hast. Und das hat da in der Phase seit dem zweiten Springen in Ruka, ja, ist er sehr beständig unterwegs mittlerweile. Und dass jetzt die Chancen kommen, die ihm so sehr liegen, spricht ja auch nochmal für ihn, wie du richtig sagtest. Und also den müssen wir auf jeden Fall auf dem Zettel haben, unbedingt. Bei Johansson, genau. Den sehe ich in Innsbruck nicht auf der Höhe. Und wer weiß, was in Innsbruck so passiert ist, weiß auch, dass das vorentscheidend ist für die Gesamtwertung. Bei Granerud bin ich mir ehrlicherweise nicht sicher aktuell. Ich bin noch nicht überzeugt.
Ich auch nicht. Ich sehe schon Stabilität, die er jetzt langsam wieder gewinnt. Er driftet nicht mehr so weit nach rechts ab. Es scheint, also er hat sich zumindest von diesem richtigen Nackenschlag, er ist wieder aufgestanden und er hat gezeigt, dass er es nicht komplett verlernt hat. Und ja, letztes Jahr, denkt dran zurück. Alle haben gesagt, ja gut, kann nur der Granerud gewinnen. So, er hat jetzt dann auch mal Zeit, das alles sacken zu lassen, ist zu Hause, kann das verarbeiten. Ich trau ihm alles zu. Also im Positiven wie im Negativen. Halvor hat uns so oft gezeigt, was er kann. Und es ist bei diesem Mann alles möglich. Und deswegen Granerud traue ich das absolut zu. Johansson, nein.
Nee. Dann sind wir uns bei allen einig, ja.
Das sind wir uns bei allen einig. Also ja. Da ist es auch nicht nur Innsbruck bei Johansson. Das ist immer gut und konstant. Ich will jetzt seine Qualität überhaupt nicht hier in Frage stellen, aber für ganz oben. Wenn Johansson die Tournee gewinnt, dann lasse ich mir einen Robert Johansson Bart wachsen.
Okay.
Ja. Okay. Okay. Gut. Und ich bin da sehr, sehr eitel, was den Bart angeht, und den ich immer wieder gern stutze und so. Also das, jetzt wisst ihr schon, was ich da im Endeffekt...
Guter Wetteinsatz auf jeden Fall. Finde ich super.
Für einen. danke. Gernot wird zu Hause sitzen und sich nicht mehr einkriegen vor Freude. So, und wird wahrscheinlich jetzt viele geben, die Robert Johansson die Daumen drücken. Gut, wir nehmen ein kleines Sorgenkind mit aus dem Engelberg-Wochenende, und das habt auch ihr da draußen im Endeffekt so gesehen, die Ann-Kathrin. Was ist da mit unserem Eisei los und BTS Ekatairo Dancing Queen? Warum kam Eisei an Tag 1 nicht zurecht? Eisenbichler und Engelberg, das hat er selbst auch gesagt. Es ist so, dass es selten passt mit ihm und der Schanze. Das liegt an seiner Art, anzufahren und abzuspringen. Auch wer in Engelberg extrem schnell rausgeht aus dem Tisch und da nicht im ersten Drittel die entsprechende Windunterstützung hat, hat einfach mit der Statik dieser Schanze echt Probleme. Und genau das ist ihm passiert. Es war im zweiten Drittel und unten waren die Bedingungen toll. Ja. Aber er hat oben diesen Rückenwind, den, du hast es vorhin angesprochen, sehr viele haben. Und wenn er die Unterstützung am Anfang nicht kriegt, kommt er gar nicht in die Möglichkeit, die guten Verhältnisse im zweiten und dritten Teil dann im Endeffekt auszunutzen und umzusetzen. Und das war auch in den Zeitlupen wunderbar zu sehen. Er hat selber auch gesagt. Und dann ist es halt sehr schwierig. So, und ja, dass es auch geht in Engelberg, und wenn alles passt und alles stimmt, hat er in der Qualifikation am Sonntag gezeigt. Da war er Vierter, da war er bester Deutscher. So, dann kommt der Wettkampfsprung und er ist im Endeffekt draußen und schafft es nicht ins Finale. Also, jetzt kommen aber auch Chancen, die ihm dann wieder besser liegen. Deswegen keine Panik, der Eisei fällt jetzt nicht in ein Formtief. Ich glaube, auch er ist jetzt froh, dass Engelberg mal vorbei ist und dass er mal ein bisschen Zeit in Ruhe verbringen kann, zu Hause verbringen kann und dann da wieder aufgeräumt und auch mental gut erholt zur Tournee fahren kann. Er ist kein Favorit auf den Sieg bei der Vierschanzentournee. Das würde er, glaube ich, selbst auch nicht unterschreiben. Aber mal Stockerplätze, vielleicht ein Tagessieg, wenn alles aufgeht, sind drinnen, und ja, Geheimfavorit. Ich würde ihn auch anhand der letzten Wochen, weil wenn Bedingungen schwierig werden, ja, wir haben es in Klingenthal gesehen, wir haben es jetzt gesehen, ist er halt anfälliger als andere. Deswegen würde ich eher ihn unter die Kategorie Geheimfavoriten einsortieren als unter Mitfavoriten.
Kann ich mich im Großen und Ganzen nur anschließen. Und gerade der Faktor, weil man weiß und weil er selber auch weiß, dass Engelberg halt nicht seine Paradeschanze ist, hakt er das Wochenende halt genauso schnell ab, wie wir das eigentlich ja auch vorhatten. Wir haben vorhin dann gesagt, ach, Engelberg, mach mal kurz, jetzt reden wir doch wieder ein bisschen länger drüber, aber so ist das hier in der Flugshow. Also das ist jetzt nichts, wo man irgendwie sich großartig Sorgen drum machen müsste. Ich meine, er hat ja auch bei uns in der Sendung gesagt, Oberstdorf, die Schanze taugt ihm. Mhm. Wenn er da wieder gut reinkommt, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als letzte Saison, dann schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Und ich meine, er ist immer noch aktuell Siebter im Gesamtweltcup, obwohl er jetzt aus den letzten 3 Springen nur 4 Punkte geholt hat. Also alles in der Reihe, alles gut.
Alles gut, genau. Und in Innsbruck ist er Weltmeister geworden. Deswegen, so schlecht kann das dort auch nicht sein. Also keine Panik rund um Markus Eisenbichler. So, jetzt machen wir Engelberg dann aber zu und vergeben auch hier den Adler der Woche. Und jetzt gibt's Musik.
Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
Ja, Dadel 1896 war bei der Adlerin der Woche nah dran. Bei den Herren hat er getroffen.
So ist es. Er hat uns nämlich gefragt, ist Jewgeni Klimow ein Adler der Woche Kandidat für euch? Und die Frage können wir mit einem klaren Ja beantworten. Und er gewinnt auch diese Auszeichnung, nämlich dank seines 5. Platzes am Sonntag. Das beste russische Ergebnis in der laufenden Saison und nach längerer Zeit für ihn auch mal wieder das Comeback in den Top Ten, nachdem die Saison ja vielleicht auch nicht ganz so gut lief, wie man sich das vielleicht gedacht hatte, nachdem er im Sommer ja schon sehr stark gesprungen ist, da teilweise auf Augenhöhe war mit Halvor Egner-Granerud. Aber das, wie er das jetzt gemacht hat, auch er ja kein typischer Rückenwindspringer, muss man auch dazu sagen, jetzt in Engelberg, das war schon eine Leistung, wo wir gedacht haben, Mensch, Hut ab. Und für uns gab es da auch ehrlicherweise keinen anderen Kandidaten in dieser Woche. Natürlich hätte man jetzt auch sagen können, Kilian Payer, zweimal Platz 4, vielleicht so als kleiner Trost. Aber wir hatten ihn ja schon auch als Adler der Woche in dieser Saison und deshalb haben wir uns jetzt in dem Fall für den Russen entschieden.
Genau, haben wir. So, ein paar allgemeine Fragen haben uns wieder mal erreicht. Jan-Niklas Weber, welcher Springer oder Springerin hat für euch die coolste, besonderste Sprungvorbereitung? Er denkt an Eisai oder Lava zum Beispiel.
Das ist eine gute Frage. Ich meine, Eisai ist natürlich schon irgendwo spektakulär, wenn er seinen Helm richtet und seinen Käfer lockert und so. Also das ist schon ein guter Tipp. Ich überlege gerade, ob ich bei den Damen vielleicht noch was habe. Ja, Eva Pinkelnick ist relativ ähnlich. Also auch die bewegt den Kopf immer und richtet den Helm und die Brille immer hin und her. Das fiele mir jetzt noch auf Anhieb ein.
Der Goldi war früher auch immer sehr aktiv.
Stimmt,
da oben auf dem Balken. Ja. Und mit der persönlichen Sympathie, die dazukommt, würde ich ihn an dieser Stelle nennen. Wir beobachten es mal. Es sind auch so Dinge, auf die ich nicht so genau achte. Wir machen es so, wir beobachten es mal. Wenn uns da was auffällt, wird man hier nochmal vielleicht näher drauf eingehen. So, Fräulein Julekamp, mögt ihr nochmal erklären, wie der Aufstieg vom COC in den Weltcup läuft?
Ja, da gibt es zwei Kriterien, die da im Wesentlichen für Ausschlag geben sind. Das eine ist die Skisprung-Weltrangliste. Also auch in unserem Sport gibt es eine Weltrangliste, wo für einen gewissen Zeitabschnitt die Ergebnisse quasi gesammelt werden und daran die Springer gelistet werden. Und dann gibt es doch die sogenannte World Cup Allocation List, also die quasi die Vergabeliste, wenn man so will. Und aus den beiden Komponenten setzen sich dann die Starterquoten zusammen. Die besten drei Nationen jeder Periode bekommen einen zusätzlichen Startplatz mehr. Jetzt in dem Fall sind es, glaube ich, Norwegen, Österreich und Deutschland, wenn ich nicht irre, aber das breiten wir zur nächsten Folge auch nochmal auf. Und die kriegen dann eben diesen einen zusätzlichen Startplatz für die Periode mehr, dann sind es in dem Fall 7. Es könnten aber auch andere Nationen treffen, die dann beispielsweise aktuell 4 Startplätze haben, die könnten dann 5 haben oder 5 Plätze haben 6. Das hängt dann immer davon ab, welche Länder das sind und wie die in diesen Listen so klassifiziert sind.
Und die Trainer spielen natürlich auch eine Rolle. So.
Genau.
Die können dann natürlich sagen, so, wen nehme ich mit und wen nehme ich nicht.
Das eine war jetzt quasi das Regelwerk, was so als Grundlage gilt, aber am Ende haben natürlich immer die jeweiligen Cheftrainer da das Sagen. Also wenn die Lust verspüren, quasi den Springer, der in der COC-Liste am weitesten hinten gelistet ist, aber trotzdem eine Weltcup-Startberechtigung hat, den zu schicken, dann dürften die das natürlich auch, klar.
Okay. Jule schreibt, frohe Weihnachten, Jungs, erholt euch gut. Du auch, danke. Wir werden es versuchen. Weiter geht's. So, Patrick Seemann, welcher Springer ist aus eurer Sicht derjenige, der am wenigsten aus seinem Talent gemacht hat? Mir kommt da direkt Harry Olli ins Gedächtnis mit seinen Eskapaden. An wen denkt ihr da?
Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also das war immer einer, wo du dir so dachtest, Mensch, der hätte das Potenzial, mal die ganz dicken Dinger zu gewinnen. Und was er draus gemacht hat, tut weh, immer noch.
Mhm. Datte, ähnliche Richtung haben Bistöl, Lars Bistöl ist, glaube ich, ja auch ein guter Name, oder Harry Olli ihre Karrieren selbst ruiniert durch zum Beispiel den Mittelfinger von Olli damals. Ja. Ich meine, ein Mittelfinger macht doch keine kaputte Karriere, aber spricht schon auch für diese vielleicht zu extrovertierte Art und
Also ich meine, der Mittelfinger ist ja auf der Schanze passiert. können wir uns noch dran erinnern. Ich glaube, das war, weiß nicht, irgendein Skifliegen, glaube ich sogar. Aber er hat sich halt auch neben der Schanze so viele Dinger geleistet, wo dann halt auch die dritte und vierte Chance vergeben wurde, wo du dann sagen kannst, okay, das, ja, erfüllt dann auch irgendwie nicht den Stereotyp des Vorbildsportlers. Und Lars Bistel war ja einer von, ich weiß gar nicht, wie viele Springer es waren, 5, 6, 7, die mit verbotenen Substanzen erwischt wurden. Also auch das eigentlich eher ein Thema, was neben der Schanze war. Aber das ist sicherlich nochmal ein anderer Fall. Also wenn du irgendwie Drogen nimmst oder Dopingverstoß begehst, dann ist das sicherlich nochmal was anderes, als wenn dir mal der Finger ausrutscht.
Ganz genau. Okay, gut. Es gibt eine Ergänzung noch zur letzten Folge bezüglich COC Coach Decision, Luis?
Ja, da hatte uns ja der Patrick gefragt, ob es im COC die Möglichkeit gibt, für eine Trainerentscheidung die Bonuspunkte zu bekommen, also was ja nichts anderes ist als der Red Button. Und bei Severin Freund war es jetzt in Ruka so, dass es diese Coaches Decision gab, er dafür aber keine Bonuspunkte bekommen hat. Also das wollten wir an der Stelle dann noch nachreichen, weil wir letzte Woche gesagt hatten, die Möglichkeit gibt es prinzipiell, also im Reglement gibt es nichts, was dagegen spricht, aber es ist immer die Frage, wie das angewandt werden kann. Und jetzt in dem Fall war es offensichtlich so, dass es diesen Umrechnungsfaktor dann eben halt leider Gottes nicht gegeben hat.
Okay, zwei Fragen haben wir noch. Maja fragt, was denkt ihr, wie sich das auf die Springer oder auf die Springen auswirken würde, wenn sie in komplett umgekehrter Reihenfolge starten würden? Also der Weltcup-Führende zuerst. Denkt ihr, dass sich an ihrer Leistung etwas ändern würde?
Spannende Frage. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich da was tun würde. Ich glaube, ich fände es auch tatsächlich spannend, das mal zu sehen. Wer weiß, vielleicht hast du am Ende totales Chaos springen. Wäre ja auch mal witzig, aber ich glaube insgesamt, wenn du gut in Form bist und die Bedingungen jetzt nicht total übel mitspielen, was du natürlich nie vorher weißt, dann wird sich da nicht viel dran ändern. Es ändert sich natürlich was an ihrer Vorbereitung, weil sie dadurch vielleicht sogar zwischendrin gefühlt eine Stunde Pause haben, wenn sie gleich mit dem ersten Sprung in Führung gehen und dann im zweiten Durchgang als Letzter dran sind. Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass das Skispringen revolutionieren würde.
Nein, das glaube ich auch nicht. Gut, was haben wir denn noch? Ach ja, Dade fragt, warum wurden bei den Flugschanzen die Hillsides von 225 auf 240 gesetzt? Hat das Gründe?
Ja, das hat Gründe. Das ist vor geraumer Zeit durch eine Regelanpassung der FIS, hauptsächlich auch durch Miran Tepes, verändert worden, weil man gesagt hat, okay, anstatt jetzt den Meterwert quasi als Grundlage zu nehmen, nimmt man die gewisse Gradanzahl der Hangneigung als Mittel sozusagen. Bei den Flugschanzen sind es jetzt, wenn es mich nicht ganz täuscht, 28 Grad, die dafür ausschlaggebend sind, Hangneigung. Und das hat man deshalb geändert, weil man festgestellt hat, ja, auf diesen damaligen Hillsides 225, vor allem in Planitza, ist der Bereich zwischen K-Punkt und Hillsides durch die Art der Schanze so gering gewesen, dass du halt auch viele Sprünge drüber hinaus hattest, die trotzdem sicher gestanden werden konnte. Und dann hatte man das irgendwann leid, ständig verkürzen zu müssen, weil da jetzt einer 230 Meter gesprungen ist, obwohl das total sicher war. Also letzten Endes war es eher ein kosmetischer Eingriff als jetzt irgendwie was Sicherheitsrelevantes oder Gravierenderes.
Okay, cool. Luis, vielen Dank an euch da draußen. Wie immer viele und coole Fragen, die wir bekommen haben. So, und jetzt frohe Weihnachten. Wir nehmen uns ein paar Tage Auszeit, aber wer einen Skispringen-Podcast macht, der kann jetzt nicht sagen, ach, machen wir mal 2 Wochen Weihnachts- und Neujahrs- und Silvesterurlaub, denn die Vier-Schanzentournee steht an. Es wird dazu eine gesonderte Vorschau geben, die ihr noch vor der Tournee dann hören werdet. Wann genau, wissen wir noch nicht. Wir sammeln uns gerade termintechnisch und dann wird es da aber auf jeden Fall eine extra Ausgabe der Flugshow geben. Luis, frohe Weihnachten auch dir. Vielen Dank für jede Woche, die wir hier miteinander über diese tolle Sportart und all das, was immer passiert und was euch da draußen auch beschäftigt, sprechen können. Und erhol dich gut. Wir brauchen dich topfit zur Vier-Schanzentournee. Vielen Dank auch für diese Woche. Und du darfst das letzte Wort nach draußen senden.
Ich möchte mich natürlich auch bedanken bei euch da draußen. Man kann ja jetzt auch so ein kleines Fazit ziehen nach diesem Flugshow-Jahr. Es war wirklich sehr schön mit euch, vor allem was wir Woche für Woche von euch an Fragen und Meinungen reinbekommen. Das ist wirklich eine große Bereicherung und für uns natürlich auch eine Bestätigung, dass wir inhaltlich mit dem Projekt auf einem sehr coolen Weg sind. Von mir natürlich auch an dich, lieber Tobi, vielen Dank. War richtig cool, dieses erste Saisonviertel, kann man sagen. Ich wünsche dir und natürlich auch allen da draußen frohe Weihnachten. Habt schöne Festtage mit euren Liebsten. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Auch ihr erholt euch hoffentlich gut. Der Tobi hat noch eine kleine Ergänzung, sehe ich gerade.
Ja, wenn du sagst, eure Liebsten, Gernot. Ich wünsche dir ganz, ganz frohe Weihnachten.
Unser Spätzle, ja. Ja, ich meine, dafür, dass du in unserem WhatsApp-Chat angekündigt hattest, es wird zurückgespitzelt, war es doch sehr harmonisch diese Woche.
Ja, er ist ja vielleicht bald wieder mit dabei. Ich heb mir das dann für den persönlichen Infight auf.
Alles
ja.
klar.
Das hat mehr Stil.
Gut, dann bleiben wir jetzt in dieser Folge bei der Harmonie. Es passt ja auch, weil wir nehmen jetzt am 20.12. auf. Es sind nur noch 4 Tage bis Weihnachten. Macht euch eine schöne Zeit, erholt euch gut, sammelt auch ihr Kraft vor der Vier-Schanzentournee. Ich glaube, da war echt was Großes, Cooles auf uns. Und bis dahin wünschen wir euch schöne Feiertage, macht es gut und wie immer gilt, fliegt soweit es geht. Bis demnächst. Ciao, ciao.